Elterntaxis sind ein großes Problem für Kinder. Es hat kognitive Einflüsse. Die Bewegungsfähigkeit wird weiter massiv eingeschränkt. Kinder bewegen sich heute so wenig wie noch nie zuvor. Aber wir brauchen autofreie Schulareale, Räume, um Kindern wieder Mobilität und Bewegungsmöglichkeiten zu befähigen. Und das bedeutet Aufklärungsarbeit an die Eltern adressiert, weniger die Kinder mit dem Elterntaxi kommen zu lassen.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Welche Angewohnheit in deinem Mobilitätsverhalten fällt dir selbst am schwersten zu verändern?
Ich nutze tatsächlich für jede erdenkliche Fahrt Google Maps. Und ich habe natürlich darüber festgestellt, dass ich immer weniger Raumkenntnisse besitze und habe. Das heißt, ich will mich immer absichern, fährt die S-Bahn? Gibt es nicht doch einen Stau? Ist doch irgendwo kurzfristig eine Baustelle installiert worden? Und verliere darüber aber meinen Bezug zum Raum. Und das finde ich keine gute Entwicklung.
Also die Ortskenntnisse, die man früher hatte,
Richtig.
Braucht man nicht mehr drauf.
Ja. Richtig.
Ja. Schön, dass du da bist, Stefan. Du warst schon mal hier. Folge verlinken wir, damit ihr da unbedingt nochmal reinhören könnt. Auf jeden Fall ein weiteres Mal herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Dr. Stefan Karsten, Stadtgeograf, Zukunftsforscher und Mobilitätsexperte. Wir haben beim letzten Mal mit dir über die Mobilität in der Stadt gesprochen. Und für uns hier in Schleswig-Holstein als sehr ländlich geprägtes Land macht es natürlich auch Sinn, auch den Landen mal im Blick zu nehmen und dabei mal gucken, wie sich die Zukunft unserer Mobilität im ländlichen Raum verändern wird. Ich glaube, man kann sagen, dass die Mobilitätswende in der Stadt einfacher ist als auf dem Land. Siehst du das auch so?
Das ist vollkommen richtig. Wir haben in der Stadt heute Mobilität. Im ländlichen Raum haben wir keine Mobilität. Was meine ich damit? Wir haben ein vielfältiges, breites, diverses Angebot an Mobilitätsdiensten in der Stadt, die genutzt werden können. Je mehr Mobilität zur Verfügung steht, desto mehr werden diese Angebote auch tatsächlich genutzt. Im ländlichen Raum haben wir keine Mobilität. Was meine ich damit? Ich verstehe Mobilität als etwas, was mir Optionen gibt, Alternativen. Das heißt, ich kann wählen, bei welcher Wetterlage, bei welcher Tageszeit, bei welchem Anlass ich welches Mobilitätsangebot nutze. Das habe ich im ländlichen Raum nicht. Der ÖPNV, der einmal morgens, mittags und abends fährt, ist kein Angebot, ist keine Alternative. Und dann ist das einzige Verkehrsmittel nun mal das Auto. Deswegen haben wir eine extrem hohe Autoabhängigkeit im ländlichen Raum und sonst nichts. Und ich denke, das wird sich bald sehr, sehr grundlegend verändern.
Aber du meinst wahrscheinlich nicht damit, dass wir komplett auch auf dem Land auf das Auto verzichten können.
Nee, das glaube ich nicht, mit Sicherheit nicht. Aber wir fangen jetzt an, über Angebote im öffentlichen Raum nachzudenken und installieren die tatsächlich auch langsam, die echte Mobilität den Menschen bietet. Und wir werden nicht das Auto komplett ersetzen, aber wir werden einen deutlich geringeren Autoanteil auch im ländlichen Raum zu verzeichnen haben. Menschen werden ihr Drittauto mit Sicherheit abstoßen, sie werden ihr Zweitauto mit hoher Wahrscheinlichkeit abstoßen und viele werden tatsächlich auch ihr einziges Auto dann nicht mehr nutzen, wenn dieses Mobilitätsangebot, worüber wir gleich sprechen werden, in Gänze zur Verfügung steht. Und das dauert leider, das ist die schlechte Nachricht, das dauert leider noch ein paar Jahre.
Was glaubst du denn, hat denn aktuell noch die sehr starke Konzentration auf das Auto im ländlichen Raum auch für Auswirkungen auf unsere Lebensqualität, auf unsere Teilhabe, auf auch Klimaziele?
Das hat die Auswirkung, dass Klimaziele kontinuierlich verfehlt werden. Im Gegenteil, dass der Mobilitätssektor der einzige Sektor ist, der steigende Emissionsraten aufweist, weil Autos immer größer und Emissionen immer stärker zutage treten. Es bedeutet einen massiven Verlust an Lebensqualität. Unsere alten europäischen Kleinstädte, Dörfer veröden, weil wir immer mehr Einzelhandelsstrukturen auf der grünen Wiese installieren und alteingesessene Einzelhandelsstrukturen in den Kleinstädten, Dörfern obsolet geworden sind. Die Lebensqualität leidet massiv, weil Menschen ausgeschlossen sind, Freunde zu treffen, weil sie nur unter großer Belastung einen Arzt aufsuchen können. Das sind ja die großen Erkenntnisse des 9-Euro-Tickets gewesen. Die soziale Gesundheit in diesem Land schoss in die Höhe. Menschen waren zufriedener, weil sie durch geringste Kosten plötzlich wieder an der Mobilität teilnehmen konnten. Natürlich nur in Regionen, wo es überhaupt ein ÖPNV-Angebot gab. Und jetzt muss man auch dazu wissen, es gibt Untersuchungen, die zeigen, Regionen, wo sich der ÖPNV nach und nach zurückzieht, wo das Angebot nach und nach reduziert wird, haben einen hohen Anteil rechter Wählerschaften. Es gibt einen sehr eindeutigen Zusammenhang zwischen Anteil AfD bei Wahlen und einem Rückzug des ÖPNVs. Das heißt, wir brauchen den ÖPNV als demokratisches Vehikel in diesem Land, um eine soziale Gesundheit, um Lebensqualität und um Nachhaltigkeit überhaupt erst zu ermöglichen. Und das haben wir heute nicht.
Nun haben wir auch noch in Deutschland die Entwicklung des demografischen Wandels. Hat das Auswirkungen gerade auf die Generationen, die älter werden, wenn wir trotzdem diese starke Autokonzentration haben?
Naja, das ist zunächst mal eine theoretische Frage, weil wir keine Alternative im Moment im Markt haben. Was wir heute haben oder in einzelnen Regionen haben, sind On-Demand-Angebote. Das heißt, ein sehr flexibles Angebot, was ich mir buchen kann, was ich anrufen kann, was mir dann 10, 15 Minuten später zur Verfügung gestellt wird. Allerdings in einer gewissen Betriebszeit von morgens in der Regel 6, 7 Uhr bis abends 22 Uhr kann ich diese Angebote nutzen. Die sind aber in der Fläche noch zu unbekannt. Wir wissen aus den Regionen, wo diese Angebote schon seit vielen Jahren genutzt werden, dass vor allem Frauen massiv davon profitieren und dass vor allem Ältere davon profitieren. Das heißt, tatsächlich Seniorenbeiräte in diesen Gemeinden sorgen dafür, dass diese Angebote weiter Teil des ÖPNVs sind, weil ihnen dadurch Mobilität ermöglicht wird. So, und wenn wir dieses Angebot jetzt mal weiterdenken und eben nicht durch einen menschlichen Fahrer oder eine Fahrerin durchführen lassen, sondern autonom, dann haben wir keine Betriebszeit mehr, wir haben keine Tarife mehr, wir haben keine Personalkosten mehr. Das heißt, das Angebot wird immer günstiger, steht mir 24 Stunden, 7 Tage die Woche vollumfänglich zur Verfügung. Wir haben Hochrechnungen gemacht bei der Deutschen Bahn, wo ich im Beirat mit dabei sein durfte. Diese Hochrechnungen zeigen für das Jahr 2045, keine Sorge, es geht schneller, aber wir haben mal das Jahr 2045 als eingeschwungenen Zustand definiert, dass wir dann in der Lage sind, innerhalb von 13 Minuten in einem dünn besiedelten, peripheren, ländlichen Raum jedem Menschen ein Angebot, ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, was er nutzen kann, um von der Betriebsfeier nach Hause zu kommen, um vom Freundeskegeltreff Skatabend nach Hause zu kommen, um in die Stadt zu pendeln und zum nächsten Bahnhof zu kommen, jeglicher Nutzungskontext. Das heißt, wir sprechen hier über ein Mobilitätsangebot im ländlichen Raum, was es so heute faktisch nirgends gibt auf der Welt, woran wir jetzt aber anfangen, massiv zu arbeiten und das umzusetzen.
Glaubst du denn, dass solche On-Demand-Angebote im ländlichen Raum, ist sowas rentabel oder muss sowas immer von der öffentlichen Hand subventioniert werden?
Also, es wird rentabel sein, weil ich einfach andere Kostenblöcke und Kostensituationen haben werde. Es wird aber dauern. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Die Nutzer werden diese Angebote nutzen, aber leider auch nicht vom ersten Tag an. Die Menschen müssen Vertrauen in diese Angebote schaffen. Sie müssen wissen, wie es funktioniert. Und das dauert in der Regel ein paar Jahre. Wir wissen aus Angeboten im ÖPNV, es ist nicht egal, ob das ein Linienbusangebot ist oder ein On-Demand-Angebot. Es dauert rund 5 bis 6 Jahre, bis sowas in einem eingeschwungenen, mit einer schwarzen Null versehenen Zustand ist. Und bis dahin muss es auf jeden Fall durch die öffentliche Hand auch gewährleistet werden. Es sind gute wie schlechte Nachrichten. Aber da darf ich auch nicht aus politischer Perspektive sagen, das stellen wir jetzt ein, weil es nach 3 Jahren nicht funktioniert. Diese Angebote funktionieren alle. Das wissen wir. Die Beweisführung ist erbracht. Es braucht aber seine Zeit.
Okay. Wir machen, wie beim letzten Mal, einen kleinen Shift-Quiz. Fakt oder Fake? Verkehrsmythen vom Dorf, nennt es sich. Ich lese was vor und du sagst dann entweder, ob Fakt oder Fake. In vielen ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins ist der Anteil der Haushalte mit zwei Autos höher als in Städten.
Ja, das ist so. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass das genauso ist. Aus einer alten automobilen Sozialisationslogik heraus, wenn ich einen Führerschein habe, brauche ich ein Auto. Es ist quasi ein Biografiemarker im Status und im Lebenszyklus, was so in Zukunft auch nicht mehr der Fall sein wird oder deutlich weniger relevant sein wird. Da ist es mir auch egal, ob jeder aus seinem familiären Umkreis mir andere Geschichten erzählt. Ja, aber wir sind in dieser Transformationsphase, wo das Auto als Status und als Zugangsvehikel immer weniger relevant wird. Das heißt, es wird sich ändern, aber es ist heute mit Sicherheit ist das noch so, ja.
Autonome Rufbusse werden auf dem Land früher Alltag sein als in der Stadt.
Ich fürchte, das ist tatsächlich nicht der Fall oder es wird nicht so sein. Wir haben ja schon das erste Rufbussystem in Hamburg installiert mit Moja, was autonom operiert. Jetzt noch nicht in der Masse, aber es wird jetzt immer weiter skaliert und ausgerollt. Die Städte sind in der Regel hier immer der Innovationsführer. Weil gerade auch die Landkreise, die Landräte noch eine Überzeugungskraft brauchen, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert, um zu verstehen, auf welche wirtschaftliche Bedeutung das für ihren Landkreis hat. Deswegen wird es in der Regel zunächst über die Städte ausgerollt und kommt dann ins Land. Es ist leider so.
Man könnte ja eigentlich denken, dass es eigentlich auf dem Land wichtiger ist, ne?
Der
Stadt gibt es an sich ja genug andere Mobilitätsmöglichkeiten.
Hundertprozentig. Wir brauchen es in der Stadt so faktisch nicht. Es wird natürlich kommen und auch die Robotaxis, also die neuen Art von Taxisystemen, werden natürlich in der Stadt kommen, weil es dort ökonomisch attraktiv ist. Und die werden auch die Straßen sicherer machen. Das sind die guten Nachrichten. Aber wir brauchen es in aller Regel vor allem auch im ländlichen Raum.
Ladesäulen sind auf dem Land häufiger überlastet als in Städten.
Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein Mythos. Ich glaube ja auch, dass wir im ländlichen Raum dann auch keine Ladesäulen mehr brauchen, weil wir alle Photovoltaikanlagen dann auf den Eigenheimen installiert haben. Wir haben natürlich dann auch keine Tankstellen mehr. Das wissen auch die Mineralölkonzerne, wissen das natürlich schon und bereiten sich darauf vor. Die Elektromobilität hat ja da in jeder Hinsicht gewonnen. Kein Mensch spricht mehr über fossile Antriebe außer der Politik. Auch die Automobilkonzerne sprechen nicht mehr über Fossilität. Keine Sorge an dieser Stelle. Aber im ländlichen Raum werden wir ein sehr intelligentes Energiemanagement zur Verfügung haben, was die Module bidirektionales Laden sehr, sehr stark in den Mittelpunkt drückt. Man muss sich das so vorstellen, dass dann ein Gewerbebetrieb zum Beispiel einen vielleicht elektrischen Van hat und dann ist dieser Van mit einem Speicher von 100 Kilowattstunden, 120 Kilowattstunden, ist halt das Energiemanagement des gesamten Gewerbebetriebes. Und dann gibt's eine Photovoltaikanlage, wo das eingespeist wird. Und dann ist die Batterie des Fahrzeuges, ist der Puffer des Hauses und des Betriebes. Und der regionale Energieversorger greift auf diese Energie zu, wenn ich in Spitzenlastzeiten dann genau einen Ausgleich brauche. Und das ist hochintelligent und incentiviert tatsächlich sogar den Gewerbebetrieb, weil immer dann, wenn der Energieversorger auf die Energie zugreift, verdiene ich damit Geld. Da ist jetzt, also in den USA und in China funktioniert das schon und da sind tatsächlich riesige Erlöse mit zu erzielen. Es gibt jetzt die ersten Angebote in Deutschland, da muss ich sagen, das ist dann eher... Ich glaube, das ist ein vorsichtiges Vortasten in dieses neue Geschäftsfeld. Da werden wir noch ganz, ganz andere Dimensionen sehen und erleben. Aber es wird spannend.
In ländlichen Regionen steigt der Anteil der E-Autos schneller als in vielen Städten.
Das ist eine richtig gute Frage, die ich tatsächlich nicht glaube. Ich weiß es aber nicht. Ich würde sagen, in den Städten haben wir tatsächlich mehr Elektroautos als im ländlichen Raum, weil die Sorge, ob der Reichweite, die ja es ist eine Sorge der Menschen, wir müssen sie ernst nehmen, aber ihr könnt euch sicher sein, diese Sorge ist unbegründet. Dazu führt, dass man eher am tradierten Antrieb erstmal festhält. Weißt du es besser?
Ich meine, auf der anderen Seite haben im ländlichen Raum die Leute häufig ein Einfamilienhaus, ja, einen eigenen Stellplatz,
ja,
PV auf dem Dach, ja, und eine Ladesäule, was du halt in den Städten ja eher
richtig
nicht hast.
Ist richtig.
Wo die Herausforderung des Ladens häufig komplizierter ist.
So ist es, hast du vollkommen recht. Also es, vielleicht gibt es sich so auf einer Waage, ne? Es ist vielleicht so ein bisschen, das Für und Wider balanciert sich so ein bisschen aus. Ja, es gibt Argumente für das eine wie das andere. Okay.
Also diese Frage hat die KI erstellt und die sagt, es ist Fakt, dass in ländlichen Regionen der Anteil der Autos schneller wächst als. Aber ich will auch nicht immer der KI glauben.
Die KI weiß nicht alles, aber sie ist ein guter Impulsgeber. Ja.
Genau, wir gucken jetzt mal mehr in Richtung Zukunft der ländlichen Mobilität und weil wir auch gerade schon über KI gesprochen haben. Glaubst du denn, dass künstliche Intelligenz, die ja gerade überall ein großes Thema ist, auch dafür sorgen wird, dass die ländliche Mobilität attraktiver wird, vielleicht nicht mehr so stark aufs eigene Auto?
Ja, das ist mit Sicherheit genau der Fall. Diese Systeme sind alle miteinander integriert. Mein persönlicher Kalender, die Information, welche Mobilität ich wo wie zur Verfügung habe, das balanciert die KI aus. Sie stellt mir das zur Verfügung, wohin ich ihn trainiert habe. Ich möchte eher nachhaltiger unterwegs sein oder ich möchte eher zeitoptimiert unterwegs sein oder ich möchte die schönste Route haben. Und genau dafür wird mir die richtige Reiseoption zur Verfügung gestellt. Ich kann heute schon Reels, die ich auf Instagram poste, kann ich schon an die KI schicken. Ich bekomme innerhalb von Sekunden einen Reiseplan, einen Reisevorschlag, Hotelvorschläge, Buchungsvorschläge, die genau diesen Stimmungen, Atmosphären des Reels entsprechen. Ich kann das wiederum antrainieren, was meine Vorstellungen und Präferenzen sind, bekomme dann wieder meine mir zugewiesenen Präferenzen. All das wird durch die KI möglich sein und sie wird die Mobilität verändern in dieser Hinsicht. Das ist vollkommen klar.
Und du hast jetzt auch schon das Thema autonomes Fahren angesprochen und auch in der vergangenen Folge, als wir über die Mobilität in der Stadt gesprochen haben, hast du auch gesagt, dass eigentlich der Trend dahin gehen wird, dass wir immer weniger ein eigenes Auto haben. Meinst du, das wird auf dem Land auch so sein?
Das wird dort auch im ländlichen Raum signifikant weniger werden. Die neuen autonomen On-Demand-Angebote und auch Robotaxi-Angebote stellen mir eine Mobilität zur Verfügung, die einzigartig ist. Ich werde gefahren, ist sowieso ein einmaliger Luxus. Wir Menschen können uns sehr schlecht Entwicklungen vorstellen. Und jeder sagt natürlich automatisch, nein, ich möchte immer mit meinem Auto selbst steuernd das durch die Räume bewegen und ich möchte immer mit meinem Diesel- oder Benzinauto fahren. Und heute wissen wir ja, die Leute fahren Elektromobilität zum allerersten Mal und 80% sagen danach, um Gottes Willen, ich will nie wieder diese alte Krücke Diesel und Benzin fahren, weil das ist ja ein ganz anderes Autoerlebnis. Und genauso wird es auch mit autonomem Fahren sein. Irgendwann wird der Gesetzgeber sagen, ihr dürft gar nicht mehr selber Autos fahren, weil es zu unsicher ist. Und die autonomen Konzepte werden alles übernehmen. Das ist etwas, was in Deutschland tatsächlich noch gar nicht gedacht wird, aber es wird genau so kommen. Und das wird den eigenen Autobesitz natürlich massiv schmälern und reduzieren. Und das muss man sich über den Zeitverlauf, werden wir das beobachten müssen. Und wir werden das auch über den Zeitverlauf natürlich auch diese Prognosen steuern und differenzieren müssen. Das wird langsam beginnen und irgendwann wird es explosionsartig voranschreiten.
Was machen wir denn dann mit den 3 Stellplätzen, die vom Einfamilienhaus sind, wenn wir gar nicht mehr eigene Autos haben?
Wir werden uns dort den Garten erweitern und Bäume pflanzen, weil wir brauchen diesen Schattenplatz, um bei 40 Grad Außentemperatur auch noch angenehm im Freien zu sitzen. Und wir brauchen entsiegelte Fläche, um einfach die Starkregenereignisse auch abfedern zu können. Also unsere Immobilien werden anders aussehen. Ich halte Vorträge bei vielen Immobilienkongressen, wo über Milliarden Investitionen von Shoppingcentern zum Beispiel gesprochen wird, mit riesigen Parkplätzen. Und solche Investitionen werden Stand heute in Frage gestellt, weil man versteht, dass durch autonome Mobilität und durch ein neues Mobilitätsverhalten dieser Parkraum gar nicht mehr gebraucht und genutzt werden wird. Und das ist natürlich sowohl für den Klimaschutz, für CO2-Emissionen, als auch für die Investitionssummen ein Riesenstellhebel, über den wir da sprechen.
Also wenn wir mehr Fläche für Blumenbeete und Sandkästen und so weiter haben, ist auch schön.
Die Gärtnereien werden davon profitieren.
Ja. Glaubst du denn auch, dass das dafür sorgen wird, dass wir weniger diese Elterntaxi-Problematik vor Schulen haben werden? Und was ist generell dein Standpunkt zu Elterntaxi?
Elterntaxis sind ein großes Problem für Kinder. Elterntaxis haben Überhand genommen, sind auch explodiert tatsächlich über die letzten Jahre aus einem merkwürdigen Sicherheitsbewusstsein heraus, aus einem merkwürdigen Komfortbewusstsein heraus. Man muss wissen, dass die Elterntaxi-Situation für Kinder tatsächlich die gefährlichste Situation des Tages ist. Also gerade die Situation vor Schulen, wenn hektische Väter und hektische Mütter ihre Kinder auf die Straße entlassen, überall wird rangiert, überall wird blockiert, alle müssen schnell dann zur Arbeit oder zum Einkaufen oder sonst irgendwie etwas. Und das ist für Kinder hochgradig gefährlich. Es hat kognitive Einflüsse auf die Entwicklungsfähigkeit der Kinder, im Elterntaxi zu sitzen. Es ist massiv negativ belastet. Die Bewegungsfähigkeit von Kindern wird weiter massiv eingeschränkt. Kinder bewegen sich heute so wenig wie noch nie zuvor. Auch ein großes substanzielles Problem. Das heißt, Schulen fangen jetzt oder Städte fangen jetzt an, die Autoräume um Schulen freizuräumen, autofrei zu machen. Deutschland ist hier tatsächlich sehr, sehr langsam, immer noch in der Umsetzung. Andere Länder, andere Städte sind da viel, viel weiter. Aber wir brauchen autofreie Schulareale, Räume, um Kindern wieder Mobilität und Bewegungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu befähigen. Und das bedeutet Aufklärungsarbeit. Von Schulen, durch Schulen an die Eltern adressiert, weniger die Kinder mit dem Taxi, Elterntaxi kommen zu lassen.
Ich habe dich in der Folge, wo wir über die städtische Mobilität gesprochen haben, als Abschlussfrage habe ich dir gestellt, wenn du einen Joker frei hättest, welche Maßnahme würdest du wählen, damit Mobilität in der Stadt schnell vorankommt? Da hast du geantwortet, Parkplätze wegnehmen. Wenn wir jetzt übers Land sprechen, welchen Joker würdest du da wählen?
Ich würde vielleicht einen eher generalistischen Joker nehmen. Ich würde die Pendlerpauschale einkassieren. Ich würde die Dieselsubventionierung einkassieren. Und ich würde das Dienstwagenprivileg einkassieren. Dann hätte ich plötzlich 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Und die könnte ich in einen ÖPNV investieren. Wir wissen, der Betrieb des ÖPNVs in Deutschland kostet so 20, 22, 24 Milliarden Euro. Nicht die Investition, sondern nur der Betrieb. Und das könnte ich natürlich mit diesen 20 Milliarden, die ich über diesen Steuerbonus erzielen könnte, extremst gut in die Fläche, in den ländlichen Raum bringen.
Ich bin gespannt, ob der oder die eine andere Politiker, Politikerin zugehört hat und das auch so sieht und so umsetzen wird. Wir werden das verfolgen, Stefan. Auf jeden Fall schön, dass du ein weiteres Mal da warst. Das war wieder sehr interessant, auch die ländliche Brille mal aufzusetzen. Gerade hier in Schleswig-Holstein ist das ja ein großes Thema. Wie bekommen wir auch die ländlichen Regionen in Richtung Zukunftsmobilität hin? Stefan, vielen Dank, dass du ein weiteres Mal da warst. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, vielen Dank.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.